Bevor wir zu Kapitel 4 kommen, noch einige Hinweise auf Kapitel 3. Zunächst auf Kapitel 3, Vers 14. Das ging etwas schnell. Der Überblick über diesen zweiten Teil. In Kapitel 3 haben wir ja intensive Belehrung. Nebst Einleitung auf der einen Seite und Schlussworte auf der anderen Seite tut Paulus im Grunde dreierlei im Galaterbrief. Zuerst verteidigt er seine Apostelschaft. Das ist notwendig, damit die Galater wissen, seine Botschaft kommt nicht von Menschen, sondern von Gott. Sie haben es hier mit Gottes Wort zu tun. So wie ein Prophet im Alten Testament, so kann dieser neutestamentliche Prophet sagen, so spricht der Herr. In den nächsten zwei Kapiteln, das tut er in Kapitel 1 und 2, in Kapitel 3 und 4 beruft er sich in einem Wissen sehr stark auf alttestamentliche Schrift, bringt dann aber auf derselben Ebene wie ein neutestamentlicher Prophet neue Schrift hinzu. Das heißt, er zeigt, wie diese alttestamentliche Schrift sich erfüllt hat. Und er lehrt hier, nachdem er seine eigene Autorität begründet hat, verteidigt hat, gibt er ihnen jetzt intensive Lehre. Das tut er auf zweierlei Art und Weise, wie ein guter Lehrer. Zuerst stellt er ihnen einige herzforschende Fragen und dann lehrt er sie mittels Leitbilder. Das beginnt dann mit Vers 6, glaube ich. Im ersten Teil spricht er von Abraham, ja, ab Vers 6 bis zum Ende des Kapitels spricht er von Abraham und gebraucht ihn als Sprungbrett, um neutestamentliche Wahrheiten mitzuteilen. Er sagt, dass dort schon Gott eine ganze Menge hineingelegt hat in der Verheißung an Abraham. Und er sagt, diese Verheißung war eine Verheißung auf Jesus Christus, nicht nur eine Verheißung einer Vielzahl von Nachkommenschaft. Diese Nachkommenschaft, die Gott verheißt, die geht über einen Engpass namens Jesus Christus. Und erst dort verzweigt er sich. Im Sinne des Evangeliums. In diesem Bereich, wo er von dieser Verheißung spricht und die Verheißung dem Gesetz gegenüberstellt, dann aber auch zeigt, wie Gesetz die Verheißung ergänzt, beziehungsweise wie das Gesetz der Verheißung dient, sagt er unter anderem in Vers 14, damit denen, die von den Völkern sind, der Segen Abrahams zuteil werde in Christus Jesus. Das heißt, Jesus Christus ist ein Fluch geworden nach dem Gesetz, hat unsere Übertretungen auf sich genommen, damit wir dann nicht sterben müssten. Der Fluch heißt, du musst sterben. Da Christus diesen Fluch auf sich genommen hat, ist jeder frei von dem Fluch, der sich bei Christus meldet. Wenn er dann frei wird vom Fluch, dann, sagt Paulus, ist er wieder ein Lebender. Das Gesetz konnte nicht Leben bringen, es konnte nur den Tod bringen. Aber Christus mit seinem Geist bringt das Leben. Aber dieses Leben ist die Verheißung von Gott an Abraham. Das will er sagen. Wenn wir heute 1. Mose 12 lesen, dann sehen wir das nicht alles darin. Aber dieser neutestamentliche Prophet Paulus, der erzählt uns als Evangelium von Gott geschenkt, was Gott da vorhatte mit dieser kleinen Verheißung an Abraham. Übrigens, die Verheißung wird dann wiederholt, auch in Kapitel 17 und so weiter, Kapitel 15 und dann wohl später in Kapitel 17. Aber das ist eine Verheißung, die über Jesus läuft. Damit denen, die von den Völkern sind, das heißt nicht Juden, ebenfalls nicht nur Juden, der Segen Abrahams zuteil werde in Christus Jesus. In Christus sind nicht nur Juden Erben der Verheißung Abrahams, sondern auch Nichtjuden. Jeder muss über Jesus kommen. Aber jetzt kommt das Zweite. Warum sind wir Erben der Verheißung Abrahams in Christus Jesus? Damit wir die Verheißung des Geistes empfingen durch den Glauben. Die Verheißung Abrahams auf Christus ist ein Mittel zur Verwirklichung der Verheißung des Geistes. Paulus weiß um zweierlei Verheißungen im Alten Testament. Die Verheißung des Messias, das heißt auf den Messias, und die Verheißung des Geistes, das heißt die Verheißung auf einen Geist. Zwei Gruppen von Verheißungen. Aber die Verheißung des Christus dient der anderen Verheißung. Das heißt, nur über Jesus Christus kommt der Geist. Christus nimmt die Sünde weg und der Geist bringt das Leben. Christus bringt den Tod oder nimmt den Tod weg und der Geist bringt das Leben. Dieses Leben aber bekommt man durch den Glauben. Die Verheißung des Geistes bekommt man durch den Glauben. Was man heute oft übersehen wird, ist die heilsgeschichtliche Perspektive um die Verheißung des Geistes. In Apostelgeschichte 1 erwähnt Jesus diesen Ausdruck wieder. Dort nennt er sie Verheißung des Vaters. Es geht also um eine Verheißung des Vaters von Jesus Christus. Aber diese Verheißung war schon im Alten Testament gegeben. Sie wird dann im Neuen Testament wiederholt durch Johannes den Täufer und durch Jesus. Diese Verheißung vom Geist, dass der Geist kommen sollte, wo Jesus hinkommt, diese Verheißung hatte sich noch nicht erfüllt, bevor Jesus gen Himmel fuhr, nach Apostelgeschichte 1. Diese Verheißung des Geistes ist eine Verheißung des Lebens. Das heißt, bevor der Geist kommt, kommt kein Leben. Das darf man nie vergessen. Es gibt keine Wiedergeburt, bevor der Geist kommt. Und der Geist kommt nicht, sagt Jesus, vor Pfingsten. Das heißt, erst ab Pfingsten gibt es neues Leben durch den Geist von Jesus Christus, der gen Himmel gefahren ist. Paulus sagt, das Gesetz herrscht bis Christus. Christus kommt und bringt das Leben, nachdem er gestorben ist. Aber dieses Leben schenkt er durch den Geist, den er gibt. Man kann also nicht nach pfingsterischem Muster sagen, wie ein Student eine dogmatische Arbeit schrieb. Er sagte, die Jünger Jesu waren ja Nachfolger Jesu, folglich nach unserem Denken heute waren sie wiedergeboren, weil sie bekehrt waren. Wir setzen heute Bekehrung und Wiedergeburt in eins. Und wer das nicht tut, der irrt sich. Ich habe gehört, dass es einige gibt, die das nicht tun. Aber das muss man heute tun. Aber weil wir das heute tun, heißt nicht, dass es immer so war. Das ist der Fehler, der gemacht wird. Man liest in der Bibel von Bekehrung und dann meint man sofort, aha, da ist die Wiedergeburt stattgefunden. Nicht notwendigerweise. Bekehrung und Wiedergeburt sind nicht dasselbe. Sie geschehen heute nur zur gleichen Zeit, aber sie sind nicht dasselbe. Und bevor Pfingsten kam, gab es wohl Bekehrung, aber nie Wiedergeburt. Das blieb eine Verheißung. Und diese Verheißung nannte man in der Bibel die Verheißung des Geistes. Das heißt, die Verheißung, dass der Geist kommt und das Leben bringt. Dass dieser Geist das Leben bringt, das sieht man in der Apostelgeschichte. Und dann später auch in den Briefen. Diese Verheißung des Geistes wird auch noch anders genannt. In der Apostelgeschichte merkt man, in Kapitel 1, dass diese Verheißung auch Taufen im Geist heißt. Sie heißt auch ein Kommen des Geistes auf Menschen. Nach Kapitel 2 heißt sie ein Geben des Geistes. Das heißt, der Geist wird gegeben. Nicht er gibt, sondern er wird gegeben. Der Geist wird geschenkt. Und in Kapitel 2 heißt sie auch noch das Ausgießen des Geistes. Der Geist wird ausgegossen. Das sind also vier zusätzliche Ausdrücke, die gebraucht werden. Später wird diese Verheißung auch noch Versiegelung des Geistes genannt, in Epheser Kapitel 1. In der Apostelgeschichte lernen wir, dass wenn dieser Geist kommt, wie verheißen, man wird getauft in diesem Geist, man empfängt den Geist, der Geist kommt über einen, wird ausgegossen. Das ist der Moment, bei welchem man neues Leben bekommt. So ist es im Haus des Cornelius. Die Gemeinde in Jerusalem, als sie die Geschichte hört, stellt fest, aha, jetzt sind auch diese zum Leben gekommen, weil sie den verheißenen Geist bekommen hatte. Das heißt, mit dem Geist kam das Leben. Das haben sie gemerkt. Ezechiel im Alten Testament hatte das so verheißen. Wenn der Geist kommt, dann kommt das neue Herz, das neue Leben. Diese Verheißung, sagt Paulus, die haben wir über Jesus Christus. Und heute, nachdem die Briefe da sind, Römer, Korinther und so weiter, da zeigt Paulus, dass nach einigen Ausnahmen in der Apostelgeschichte, wo die zwei auseinanderfielen, heute fallen die zwei, Bekehrung zu Jesus Christus und Empfang des Geistes, zusammen. Der Mensch kehrt um, Gott gibt den Geist das neue Leben. Diese zwei kommen heute zusammen, so wie das Öffnen des Fensters und das Reinkommen der Luft zusammenfällt. So fallen Umkehr zu Jesus Christus und Empfang des Geistes heute zusammen. Die nächste Stelle, auf die ich noch hinweisen möchte, das sind die Verse 22 bis 24. Paulus spricht hier geschichtlich, aber ich möchte darauf hinweisen, dass hier in diesen Versen wir ein Beispiel davon haben, wie Gott überhaupt auch heute noch wirkt. Jedoch schloss die Schrift alles unter die Sünde zusammen, damit die Verheißung aus Glauben an Jesus Christus gegeben würde, den Glaubenden. Die Schrift im Alten Testament, die es mit dem Gesetz zu tun hatte, die schloss Menschen ein in einen Kerker. Das Gesetz sagt, hier ist der Zaun, hier ist die Grenze, du kommst nicht darüber hinaus. Und wenn du darüber hinauskommst, tot, wirst du erschossen. Wer einmal sündigt, an einem Tag, bei einem Gebot, diese Stelle in 5. Mose zitiert Paulus in diesem Kapitel in Vers 10. Wer einmal an einem Tag sündigt, der ist des ganzen Gesetzes schuldig geworden und der muss sterben, der muss den Fluch tragen. Das Gesetz schließt ein, bleibe hier drinnen in diesem Raum, sonst gibt es Tod. Die Schrift schloss alles zusammen, aber der Mensch merkt, er kann nicht in diesem Raum bleiben. Und jetzt wird er eingeengt. Er kann das Gesetz nicht halten und er will auch nicht sterben. Was jetzt? Wohin kann ich fliehen? Nirgends. Als nur durch ein Türchen, die Tür der Verheißung. Schon das Gesetz sagte, es gibt ein Opfer. Und dieses Opfer war ein Pfeil, das hinwies auf das große Opfer, das Gott einmal selbst bringen würde. Weshalb Johannes der Täufer sagen konnte, schau, da ist das Opferlamm Gottes. Aber nur dort war ein Entkommen aus der Todesstrafe vor dem Gesetz. Niemand konnte das Gesetz halten, jeder war des Todes schuldig. Das hat das Gesetz klar gemacht. Das Gesetz hat also alle eingeschlossen, in einen Engpass getrieben, zu Christus hin. Wer also vom Gesetz her nicht zu Christus kommt, der hat nur eine Alternative, zu sterben. Aber wer dorthin kommt, vom Gesetz dorthin getrieben wird, das ist so wie in der Aare-Schlucht in der Schweiz. Das Wasser muss da durch. Aber wenn der Fluss vorhin breit gewesen war und jetzt kommt die Schlucht, dann muss das Wasser schneller fließen, um durchzukommen. Die Wände der Schlucht treiben das Wasser gleichsam voran. Und so ist das Gesetz. Es treibt einen Richtung Christus. Aber bevor der Glaube kam, wurden wir unter dem Gesetz in Verwahrung gehalten, zusammen eingeschlossen, wie in einem Kerker, auf den Glauben, das heißt an Christus, der enthüllt werden sollte. Somit ist das Gesetz unser, und die beste Übersetzung scheint mir hier zu sein, Beaufsichtiger. Darf ich einmal die Übersetzungen hören, die Sie haben? Was haben Sie in Ihrer Übersetzung an dieser Stelle? Vers 24.
Zuchtmeister.
Ehrlich gesagt, ich weiß nicht, was ein Zuchtmeister ist. Was ist ein Zuchtmeister? Ein Meister der Zucht? Weiß jemand, was ein Zuchtmeister ist? Kennen Sie so etwas im Leben? Oder kennen Sie das nur von dieser Stelle im Galaterbrief?
Also mir steht unter strenger Aufsicht.
Unter strenger Aufsicht, das ist gut. Das ist eine gute Übersetzung. Wo ist, was für eine Übersetzung ist das?
Da ist gute Nachricht.
Gute Nachricht. Ja. Die haben es einmal getroffen. Ja. Erzieher. Das ist ein Irrtum. Das griechische Wort Pädagogos ist zwar das Wort, von dem wir heute den Pädagogen ableiten und den Erzieher, aber der Pädagoge der damaligen Zeit war nicht notwendigerweise ein Erzieher. Es gibt ein Missverständnis unter Gelehrten desbezüglich, und wenn man das nicht beachtet, kann man also hier irre gehen. Haben noch andere Übersetzungen? Zuchtmeister, unter strenger Aufsicht, Erzieher, das sind sie? Gut. Also unter strenger Aufsicht oder Beaufsichtiger, das war die Aufgabe, das war ein Sklave, weil der für einen wohlhabenderen Mann arbeiten musste, als Leibeigener. Dem wurde die Aufsicht gegeben über ein Kind oder vielleicht zwei Kinder, das weiß ich nicht. Hauptsächlich wahrscheinlich über ein Kind. Und er hatte die Aufsicht, das heißt, er musste dieses Kind schützen. Unter Umständen auch erziehen, aber er war nicht in erster Linie ein Erzieher. Er musste das Kind bewahren, beaufsichtigen. Unter Umständen auch ihm die Bücher tragen und so weiter, wie ein Sklave. Und so war das Gesetz ein Beaufsichtiger. Das heißt, es schaute danach, dass wir hinkamen. Dieser Pädagogas, der musste dafür sorgen, dass das Kind zur Schule kam, dann auch wieder nach Hause kam und so weiter, damit niemand es stehlen konnte und so weiter. Das Gesetz sorgt dafür oder will dafür sorgen, dass man zu Jesus Christus kommt. Auf Christus, damit wir aus Glauben gerechtfertigt würden, nicht durch das Gesetz, sondern durch den Glauben an Jesus Christus. Jetzt die Verse, Entschuldigung, ich wollte sagen, dass Gott heute auch noch so wirkt. Das Gesetz hat in diesem Sinne auch noch eine Funktion heute, sagt Paulus im 1. Timotheusbrief. Auch heute noch gebraucht Gott, der Heilige Geist, das Gesetz, um Menschen von ihrer Sünde zu überführen, damit sie dann zum Hilfeschrei kommen und dann Jesus anrufen. Das ist der Sinn des Gesetzes. Eine evangelistische Verkündigung muss beim Gesetz anknüpfen. Sonst ist sie nicht evangeliumsgemäß. Das Evangelium knüpft am Gesetz an. Dort sagt es, der Mensch ist ein Sünder. Das tut der Heilige Geist. Johannes 16. Der Geist ist gekommen, um Menschen zu überführen von Sünde. Aber was ist Sünde? Johannes sagt es uns. Sünde ist die Übertretung des Gesetzes. Will man also wissen, was Sünde ist, muss man das Gesetz lesen und hören. Über das Gesetz erfährt man mit Hilfe des Heiligen Geistes, dass man ein Sünder war. Dann soll man Hilfe schreien. Was muss ich tun, um gerettet zu werden, der Kerkermeister in Philippi? Und dann kann Jesus eingreifen. Aber Jesus rettet nur Sünder, nicht andere Menschen. Dann die Verse 25 und 26. Aber nachdem der Glaube gekommen ist, sind wir nicht mehr unter dem Beaufsichtigten. Vers 26. Denn ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Denn so viele von euch, die auf Christus getauft wurden, zogen Christus an. Zur Übersetzung, in Vers 26 heißt es Söhne und nicht Kinder. Und in Vers 27 auf Christus und nicht in Christus hinein. Man wird nicht in Christus hineingetauft, man wird in Wasser getauft. Aber auf Christus, das heißt rückblickend auf den Tod und die Beerdigung Jesu Christi. Paulus sagt, ihr seid alle Söhne Gottes durch den Glauben an Christus Jesus. Ich möchte hier etwas deutlich machen, sonst versteht Paulus nicht. Paulus macht einen Unterschied in dem Gebrauch des Wortes Kind und Sohn, was wir heute im Deutschen nicht tun. Aber wenn wir das nicht lernen, dass Paulus das tut, dann werden wir nicht mitkriegen, was Paulus meint. Kind und Sohn sind für Paulus nicht dasselbe. Man wird Kind und Sohn zur gleichen Zeit, zum gleichen Zeitpunkt. Aber Sohn ist noch etwas anderes als ein Kind. Ein männliches Kind ist noch nicht notwendigerweise ein Sohn. Nach dem hebräischen Verständnis, in einem gewissen Sinne ja, aber nicht nach dem griechischen Verständnis. Und im Galaterbrief, um das klarzumachen, gebraucht Paulus ein Bild. Dies haben wir etwas ausführlich in Kapitel 4, auf das wir gleich kommen. Ich darf das vielleicht aber schon vorwegnehmen. Paulus nimmt Bezug auf eine Sitte, wobei ein Kind eines Wohlhabenden, ein männliches Kind eines wohlhabenden Mannes, bis er das Reifealter erlangt hatte, genau die Stellung, was die Autorität betraf, die Stellung eines Sklaven hatte. Das kennen wir heute nicht mehr, aber man muss wissen, dass Frau und Kinder vollkommenes Eigentum, vollkommener Besitz eines Mannes waren. Er konnte mit ihnen tun, was er wollte. Deshalb, was die Autorität des Vaters betraf, war das eigene Kind, das eigene männliche Kind, ein Sklave des Vaters. Der Vater konnte ihn töten, wenn er wollte. Es war sein Besitz, er konnte mit ihm machen, was er wollte. Er konnte den Sklaven töten, wenn er wollte. Der Junge, sein eigener Junge, ist aber in einem gewissen Sinne Erbe, das heißt, man erwartet, dass er das noch einmal kriegt, was der Vater hat. Aber bis das Alter gekommen ist, ist er noch nicht wirklicher Erbe. Bis das Alter gekommen ist, ist er nichts mehr als ein Sklave. Er ist ein Kind des Vaters, aber nicht ein Sohn des Vaters. Sohn wird er, wenn er das Reifealter erreicht. Und dann kommt die Zeremonie, in diesem Fall vom Vater bestimmt, manchmal auch wohl vom Staat bestimmt. Und wenn er dieses Alter erreicht hat, diese Zeremonie der Reife durchgemacht hat, dann darf er, soviel ich weiß, die römische Toga tragen, nach römischen Sitte. Dann ist er ein Bruder des Vaters vor dem Gesetz. Er ist ein Kind des Vaters, biologisch, aber juristisch ist er ein Bruder des Vaters, gleichwertig. Jetzt ist er ein tatsächlicher Erbe, das heißt, er kann jetzt, wenn der Vater ihm das übereignet, wenn der Zeitpunkt kommt, dann ist er ohne weiteres sofort fähig, dieses Erbe zu übernehmen und zu verwalten. Früher nicht. Nun gebraucht Paulus dieses Bild und sagt, wenn wir zu Jesus Christus gekommen sind, dann werden wir nicht nur neu geboren, bekommen wir nicht nur neues Leben durch den Heiligen Geist, wir werden nicht nur Kinder Gottes, wir werden gleichzeitig Söhne Gottes, das heißt, frei vom Gesetz. Ein Sohn ist in diesem Sinne jemand, der vom Gesetz befreit ist. Er ist nicht mehr unter dem Gesetz. Er ist nicht mehr Leibeigener des Vaters im Himmel, um das andere Bild zu gebrauchen, sondern er ist zu Hause im Hause Gottes, Epheser Kapitel 2. Das steht hier im Hintergrund. Ihr seid Söhne Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, weil Christus selbst der Sohn Gottes ist und wir sind zu Christus gekommen. Und so sind wir in ihm Söhne Gottes. Denn so viele von euch, die auf Christus getauft wurden, zogen Christus an. Das ist ein interessanter Ausdruck. Vers 27 ist die Begründung für Vers 26. Warum werden wir Söhne Gottes durch Christus, durch den Glauben an Christus? Weil wir Christus angezogen haben. Was heißt das? Nun, das ist ein bisschen schwer zu verdeutlichen, aber nehmen Sie den Fall eines Schauspielers. Der soll jetzt in irgendeinem Spiel, einem Schauspiel, nehmen wir Goethe, soll den Faust spielen. Ja. Jetzt zieht er die Kleidung von Faust an. Und wenn er jetzt angekleidet ist, dann ist er der Faust. Und dann hat er den Faust zu spielen. Aber das nächste Mal hat er etwas anderes zu spielen. Dann soll er vielleicht Richard II. Von England spielen. Dann zieht er seine Königskleider an. Jetzt ist er Richard II. Von England. Er hat Richard angezogen. Verstehen Sie? Oder manchmal in diesen geselligen Abenden, die man auf Freizeiten hat, dann gibt es das auch, dass jemand mal ein Frauenkleid anzieht oder ein Mädchen zieht Männerkleider an, dann spielt so ein Mädchen die Rolle eines Mannes. Ja. Dann hat sie diese Rolle angezogen und ist jetzt diese Person gleichsam für ein paar Minuten. Paulus sagt, wir haben Christus angezogen. Das heißt, wir sind in ihm und sind in einem bis zu einer gewissen Grenze das, was Jesus ist. Das heißt, er überträgt etwas von dem, das er ist. Nicht alles, aber etwas von dem, das er ist, überträgt er auf uns. Wenn Christus der Sohn Gottes ist, wie in Kapitel 4 gesagt, Gott sandte seinen Sohn, und wir zu Christus gekommen sind, dann macht er uns zu Söhnen Gottes. Frei vom Gesetz. In ihm haben wir das Leben und die Freiheit. Wenn wir Christus angezogen haben, und Paulus beruft sich hier auf die Taufe, nicht weil die Taufe für Paulus einen zu einem Christen macht, sondern weil nur Christen getauft wurden. Deshalb konnte er sagen, jeder, der dann getauft ist, ist einer, der schon zuvor Christus angezogen hat. Nur so konnte er das als Wahrheit sagen. Wenn man zuerst Christus angezogen hatte, dann konnte er sagen, alle, die ihr auf Christus getauft wurde, ihr seid solche, die Christus angezogen haben. Jetzt Vers 28 gibt nicht Auskunft über die äußere Stellung eines Menschen in dieser Welt oder in der Gemeinde. Vers 28 gibt Auskunft über das innere Wesen eines Menschen, der ein Sohn Gottes ist, der ein Kind Gottes ist. Es ist hier, wo? In Christus Jesus. Nicht Jude noch Grieche. In Christus gibt es keine Nationalitäten. Aber im Leib schon. Ich bin innerlich wiedergeboren, innerlich in Christus. Aber nicht mein Leib. Mein Leib ist noch in dieser Welt. Es gibt für Paulus zwei Räume, zwei Welten. Diese erste Schöpfung und die zweite Schöpfung, Jesus Christus. Entweder ist man in dieser Welt zu Hause oder in Christus. Nicht in zwei Welten. Geistlich. Der innere Mensch ist entweder in dieser Welt verwurzelt oder in Christus verwurzelt. Der beim Vater ist, aber mein Leben ist in seinem Leben. Äußerlich bin ich noch in dieser Welt, weil ich äußerlich noch nicht im Heil bin. Ich bin äußerlich noch nicht in Christus. Christus ist das Heil. Äußerlich im Leib bin ich noch in dieser Welt. Und äußerlich bin ich Kanadier mit einer Niederlassung in der Schweiz. Das ändert sich nicht. Danach fragt die Behörde nicht, ob ich in Christus bin. Ja. Äußerlich bin ich ein Mann, ich bin keine Frau. Das bleibt so. Da wir als wiedergeborene Geister, geistliche Wesen, mit einem Leib Gott dienen, aber mit einem Leib, der noch nicht anders geworden ist, bleiben auch die Rollen von Wiedergeborenen in der Gemeinde entsprechend. Sodass in der Gemeinde, Kraft dessen, dass wir verschiedene Geschlechter haben und verschiedene Nationalitäten haben und verschiedene Stände haben, der eine war ein Sklave, der andere war ein Freier. Das änderte sich nicht, wenn man in die Gemeinde kam. Nur dadurch, dass man innerlich wiedergeboren war und dort Bruder von Brüdern war, natürlich hat das einen Einfluss gehabt auf die Haltung. Aber sobald man rausging, war man immer noch Sklave. Ja? Oder nehmen Sie einmal Philemon, der auch Sklaven hat. Der sitzt da in der Gemeinde von Kolosse und plötzlich fällt ihm ein, da muss noch etwas erledigt werden. Oder eins seiner Kinder kommt und sagt, da ist Not. Und dann ist jemand in der Gemeinde, das ist sein Sklave. Er kann diesen Sklaven jetzt befehlen, rauszugehen. Das hat sich nichts geändert in diesem Stand. Er kann ihm befehlen, geh raus und schau nach dem Rechten. Und das ist ein vertrauenswürdiger Sklave, der tut das dann. Das heißt, der Stand hat sich nicht geändert. Das Geschlecht ändert sich nicht. Das heißt, dieser Vers ist überhaupt keine Grundlage für eine emanzipatorische Haltung. Man vergisst, dass hier an Paulus einen Unterschied macht zwischen dem Geist, der vom Heil erfasst wird, ist, und dem Leib, der noch nicht vom Heil erfasst ist. Der ist immer noch hier in dieser Welt. Deshalb kann er auch schwach werden, alt werden, krank werden und Unheil erleben. Aber auch wenn unser äußerer Mensch abnimmt von Tag zu Tag und diese Dinge erleidet, 2. Korinther 4, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Der braucht da nicht angeschlagen zu werden. Der braucht da nicht darunter zu leiden. Ja. Vers 29. Aber wenn ihr Christus angehört, dann seid ihr Abrahams Samen. So bringt er dieses Thema mit Abraham zum Schluss. Und nach der Verheißung Erben. Was heißt Erbe bei Paulus? Zeitlich gesehen. Diese Frage ist wichtig. Paulus hat in Galater 3, vielleicht sollte ich darauf aufmerksam machen, weiß ich jetzt nicht in welchen Versen das ist, Kapitel, damit Sie es sich merken können. Vers 15. Da sollte Testament stehen und nicht Bund. Im Griechischen steht wird zwar dasselbe Wort gebraucht, aber Paulus spricht hier nicht von einem Bund, er spricht von einem Testament, sonst wird uns das nicht klar. Brüder, nach der Art eines Menschen spreche ich, auch eines Menschen Testament. Er gebraucht das Wort in diesem Sinne, weil er von der Verheißung Abrahams spricht. Dass die Verheißung an Abraham war ein Testament Gottes an Abraham, beziehungsweise an Christus. Und dieses Verheißen, dieses Versprechen hält Gott ein, wie man ein Testament einhält. Das darf nicht geändert werden, sagt er. Auch im weiteren Verlauf muss an ein Testament gedacht werden in Galater 3. In Galater 4, gegen Ende des Kapitels, wird von Bund gesprochen. Da gebraucht er das Wort dann in dem anderen Sinne. Kommen wir jetzt zu Kapitel 4. Wir kommen jetzt zum nächsten Bild, das Paulus gebraucht. Das ist das Bild eines Sohnes. Bis jetzt hat er Abraham als Leitbild gebraucht. Jetzt gebraucht er das Bild eines Sohnes, und um die Stellung eines Christen gegenüber dem Gesetz klar zu machen. Er spricht von diesem unmündigen Sohn und dann vom mündigen Sohn. Der mündige Sohn ist wie der Christ, oder der Christ wie ein mündiger Sohn. Der unmündige Sohn ist wie ein Israelit unter dem Gesetz. Damit uns die Verse 1 bis 11 klar werden, ist es gut, folgende Einteilung zu beachten. In Vers 1 führt Paulus die Verse ein mit einer Beschreibung des Bildes an und für sich. Er gebraucht ein Bild, und dieses Bild beschreibt er in Vers 1. In den weiteren Versen wendet er an. Verse 2 bis 5 ist Israel als Volk der Sohn. In den Versen 6 bis 10 oder 11 bis 10 sind die Galater Söhne, die mündigen Söhne. Also 2 bis 5 ist Israel der Sohn. Dort sagt Paulus, Israeliten, die unter dem Gesetz lebten, waren zwar Söhne Gottes in einem gewissen Sinne oder Kinder Gottes, aber sie waren unmündig, in diesem Sinne nicht Söhne. Aber als Jesus kam, Vers 4, als die Fülle der Zeit gekommen war, als es soweit war, sandte Gott seinen Sohn aus. Der wurde von einer Frau geboren und wurde unter das Gesetz getan. Wozu? Damit er die, die unter dem Gesetz waren, herauskaufte. Damit wir die Sohnesstellung als eindeutigen Besitz empfingen. Christus ist gekommen, um uns aus dem Gesetz herauszukaufen, damit wir auf seine Ebene kämen und wie er wären, der ein Sohn Gottes ist. Wir werden jetzt oder bekommen die Sohnesstellung in Jesus Christus. Aber als Christus kam und am Kreuz starb und uns dabei herauskaufte, hatte Gott uns schon im Blick. Gott denkt ihm voraus. In Christus sieht er schon die später an ihn glauben werden. Und die sind in gewissem Maße schon jetzt Söhne Gottes. Weil er diese in seinem Sohne zu seinen Söhnen, Mitgliedern seiner Familie machen will, schickt er dann seinen Geist. weil ihr Söhne seid, auch ihr dürft hinzukommen, die Galater, die Heiden waren, weil auch ihr dabei seid bei Christus, sandte Gott aus den Geist seines Sohnes in eure Herzen. Der ruft aber Vater. Dieses Kindschaftsverhältnis, dieses Freiheitsverhältnis, das kennt der Israelit früher nicht so. Er kann beten, aber er muss immer mit einem Vorhang rechnen. Immer mit Mauern, immer mit Auflagen, die er zu erfüllen hat, immer mit Opfern und so weiter. Aber in Christus ist man frei von dieser Gebundenheit. Man darf unmittelbar, ohne noch etwa durch eine Wand zu gehen, ohne an einem Portier vorbeizugehen, darf man unmittelbar wie ein Kind in das Büro seines Vaters stürzen und sagen, Papa, da bin ich. Ein guter Vater, er lässt sein Kind ins Büro stürzen. Der Angestellte, der muss klopfen, der muss sich melden. Ja? Aber das Kind darf einfach rein. Es ist ein Kind. Das ist ein anderes, etwas anderes. Paulus sagt, wenn wir den Geist haben, dann sind wir, ist das ein Zeichen davon, dass wir Söhne sind, dass wir im Hause, in der Familie sind. Und was geschieht dann? Jetzt stelle ich Ihnen eine Frage. Wer, nach Vers 4, nein, Vers 6, wer sagt aber Vater? Sie dürfen die Antwort geben. Wer ruft aber Vater nach Vers 6? Wie steht es geschrieben? Steht es so bei Ihnen? Lesen Sie mal. 6.
Weil wir auch Söhne sind, so hat Gott den Geist seines Sohnes in unseren Herzen gesandt, der dann auch Vater sagt.
Wer ruft aber Vater? Ja, jetzt, ich mache Ihnen Mut. Dübslese. Grammatik. Kann manchmal Hilfe sein. Ist das nicht geschrieben? Es sei denn, es in Ihrer Übersetzung ist, aber dann ist es falsch. Wer ist der? Der ruft. Wer?
Der Geist.
Der Geist. Jetzt haben wir es. Wie?
Es steht bei mir richtig. Weil ihr nun Gottes Kinder seid, gab Gott euch den Geist seines Sohnes ins Herz, der ruft aus und Abba, Vater.
Genau. Der. Der Geist ruft. Unabhängig von uns? Nein, natürlich nicht. Wir sind es, die das aussprechen. Aber er ist der Rufende. Er ist der Wirkende. Wir kommen auch in Kapitel 5 auf die Frucht des Geistes. Wessen Frucht? Des Geistes. Aber ich bin es, der liebt. Liebe, Freude. Ich bin es, der Freude hat. Aber wer wirkt es? Wer ist der Täter? Das ist der Geist. Und hier genauso. Wer bewirkt das Gebet? Der Geist. Aber er gebraucht meine Stimmenbänder. Meine Stimmbänder. Er gebraucht meine Lippen, um das zu sagen, was er sagt. Wie, warum tut der Geist das? Nun, weil er immer mit Gott gesprochen hat. Die Dreieinigkeit ist eine sich liebende Einigkeit. Man sollte wissen, dass Gott unter keinem Zwang war, den Menschen zu schaffen. Gott hat den Menschen nicht geschaffen, weil er Gemeinschaft brauchte. Das heißt nicht, dass er nicht Gemeinschaft wollte mit den Menschen, aber er hat es nicht nötig gehabt. Gott musste keinen Menschen schaffen, um Gemeinschaft zu sein und aufzuhören, einsam zu sein. Das wäre eine ziemlich erbärmliche Ewigkeit gewesen. Das war eine ganze Ewigkeit, bevor er die Welt schuf. Ja? Und eine ganze Ewigkeit lang ist Gott einsam gewesen, bis es so weit war, dass er den Menschen geschaffen hat. Jetzt kommen Sie nicht zu schnell mit dem Film von gestern Abend. Gott hatte unter sich genügend Gemeinschaft, genau wie zwei Menschen in Flitterwochen ganz allein sein wollen. Wir haben genug aneinander. Und so hatte Gott ewige Flitterwochen, weil Gott vollkommen Liebe ist. Und dieser Gott, wenn er in uns hineinkommt, hört er nicht auf zu lieben, sondern nimmt mich hinein in seine Liebe. Der Geist, der immer Gott zugewandt war, den anderen Zweien, der ist immer noch so in mir, nur nimmt er mich jetzt hinein in diese Gemeinschaft. Ich bin zum zweiten Mal geschaffen und werde hineingenommen in diese Gemeinschaft. Nun ruft er mit mir, mit meinen Stimmbändern, Vater, sodass ich teilhabe an dieser Gemeinschaft. Ein Christ, der nicht betet, der dieses ständige Rufen zum Vater nicht kennt, der ist krank. Er mag Christ sein, er mag Kind Gottes sein, aber da stimmt etwas nicht in der Beziehung. Da muss etwas weggeräumt werden, damit der Geist wieder ihn mitnehmen kann in einem ständigen Gespräch mit dem Vater. Weiter. Damals war es anders, früher, als ihr Gott nicht so kanntet, dass ihr ihn so zu schätzen wusstet. Hier wird ein anderes Wort gebraucht als das Wort kennen. Es gibt mehrere Wörter, die zu einer Gruppe gehören. Paulus sagt, gebraucht hier ein Wort, das im Deutschen mit Wissen zu übersetzen ist. Ich weiß. Manchmal wird es genauso gebraucht wie im Deutschen. Ich weiß mit Bestimmtheit. Im Gegensatz zu ich kenne, das spricht von einer Beziehung. Aber es gibt einige Stellen, mindestens 3 oder 4, wo Paulus das Wort Wissen auch in Bezug auf eine Person gebraucht. Wenn wir Wissen sagen, dann ist der Gegenstand des Wissens eine Sache. Ich weiß etwas, aber man weiß nicht eine Person. Die kennt man, ja? Das ist eine Beziehung. Aber manchmal gebraucht Paulus auch bei Personen das Wort Wissen, aber dann offenbar im hebräischen Sinne, wo dieses entsprechende Wort im Hebräischen zu schätzen wissen bedeutet. Und wenn Sie das hier hineinbringen, dann ergibt das einen sehr schönen Gedanken. Damals war es anders, als ihr Gott nicht so kanntet, dass ihr ihn zu schätzen wusstet. Von Gott wussten sie, sie hatten aber auch Götter, ja? Aber sie kannten diesen Gott nicht so, dass sie eine Beziehung zu ihm hatten. Ihr wart denen versklavt, die in ihrer wesentlichen Natur nicht Götter sind. Jetzt aber, nachdem ihr Gott kennenlerntet, vielmehr noch von Gott gekannt wurdet, wie wendet ihr euch wiederum um zu dem schwachen und armseligen Elementaren, das Gesetz Mose war das Elementare, welchem ihr wiederum von neuem versklavt zu sein wünscht. Ihr beobachtet Tage und Monate und Zeiten und Jahre. Paulus sagt, das braucht ihr nicht. Ihr braucht nicht diesen Regeln versklavt zu sein. Jesus ist die Verwirklichung. Das waren Bilder auf Jesus. Aber jetzt ist Jesus gekommen und die Bilder fallen weg. Wenn der Hodel der Straße entlang fährt nach Rotterdam oder weiter nach Amsterdam, gut, von hier aus schauen wir Rotterdam und von Rotterdam ab Amsterdam. Aber wenn wir in Rotterdam sind, dann fallen die Rotterdam-Schilder weg. Deshalb haben die Schweizer ja sich so lustig gemacht über die früheren Schilder in Basel. Ja? Ich weiß nicht, ob jemand das noch weiß. Früher, das war für die Deutschen und für die Ausländer. Ja? Da kamen sie über die Grenze und dann innerhalb von Basel sahen sie ein Schild Schweiz. Das hieß aber für die Leute, wer in die Innerschweiz will, wer noch weiterfahren will, der darf dann so fahren. Dies ist der allgemeine Verkehr, dies ist die Route. Ja? Und die Basler machen sich lustig, aber die sind nicht die Schweizer. Bis die Polizei das entfernen musste. Heute sehen sie das nicht mehr. Das Schild entfällt, wenn wir da sind. Christus ist da. Jetzt entfallen die Schilder, die Bilder. Sie hatten ihren Sinn. Allerdings, noch etwas muss hinzugefügt werden. Solche Einrichtungen, die von der Zeit vor dem Gesetz stammen, von der Schöpfungszeit, die gelten immer noch, zum Beispiel der Sabbat und so weiter, die haben einen gewissen Sinn, ja? Das muss man auch beachten. Und die sind derselben Art. Das sind zwei Mutterbilder. Paulus gebraucht das Bild der Mutter zweimal in verschiedener Hinsicht, um den Galatern zu helfen, um ihnen Lehre mitzugeben. In den Versen 11 bis 20 ist er selbst die Mutter. Er spielt hier die Rolle einer Mutter. Er hat sie zum Glauben geführt, er hat sie geboren, sie sind seine Kinder im Glauben, und er schreibt jetzt, wie eine Mutter an ihre Kinder schreiben würde. Da ist er selbst, die besorgte Mutter. Dann in den Versen 21 bis 31 gebraucht er zwei alttestamentliche Mütter, um ihnen die rechte Mutter zu zeigen. Die rechte Mutter ist da die Sarah. Also in den Versen 11 bis 20 haben wir Paulus, die besorgte Mutter, und dann nachher Sarah, die rechte Mutter. Und anhand von diesen zwei Leitbildern zeigt Paulus den Galatern, wie ihre Stellung heute ist gegenüber dem Gesetz. Verse 11 bis 20, vielleicht können wir das andere lassen. Es ist eigentlich eine Einführung in Kapitel 5. Und dann lassen wir das für heute Abend?
Heute Abend.
Gut, lesen wir noch die Verse 11 bis 20 und vielleicht weise ich noch etwas dahin. Ich fürchte um euch. Ich möchte vergebens für euch gearbeitet haben. Paulus sieht also die Möglichkeit, trotz dessen sie Söhne Gottes sind, trotz dessen sie zum wahren Glauben in Jesus Christus gekommen waren, vergeblich an ihnen gearbeitet zu haben, wenn sie von Christus abfallen. Das will man manchmal nicht wahrhaben. Man drückt sich da. Aber das, was Paulus sagt: Ich fürchte, ich möchte vergebens für euch gearbeitet haben. Werdet wie ich bin, weil auch ich so wurde, wie ihr wart. Als er dort war und predigte, dann hat er sich mit ihnen eins gemacht. Und sie möchten jetzt so sein, wie er ist, das heißt frei. Ich flehe euch an, Brüder. Ihr tatet mir kein Unrecht. Aber ihr wisst, dass ich wegen Schwachheit des Fleisches euch beim ersten Mal die gute Botschaft sagte. Das heißt, der Anlass zur Verkündigung in diesem Raum von Galatien war offenbar eine körperliche Schwierigkeit. Entweder war es so, dass es kann sein, dass er von Perga im Süden aus die Höhe gesucht hatte wegen einer Krankheit. Es kann sein, und dann nach Galatien kam und dort ging es ihm besser und dann konnte er predigen. Es kann sein, dass er nicht weiterfahren konnte wegen einer Krankheit und dann noch weiter bleiben musste. Das erste ist wahrscheinlicher, scheint mir. Aber immerhin, es ist schwer auch für die Bibelwissenschaftler, dieses zu klären. Und meine Prüfung in meinem Fleisch verachtetet ihr nicht. Es muss also so schwierig gewesen sein, dass man normalerweise so einen Menschen verachten würde. Noch verschmähtet ihr sie, sondern wie einen himmlischen Boten Gottes, das heißt wie einen Engel Gottes, nahmt ihr mich auf. Wie Christus Jesus. Was war also eure Glückseligkeit? Was war dann dran? War sie echt? Denn ich bezeuge euch, dass ihr, wenn es möglich gewesen wäre, eure Augen ausgerissen und mir gegeben hättet. Das wird wohl Bezug nehmen auf seine schwachen Augen. Bin ich damit euer Feind geworden, dass ich euch mit Wahrheit begegnet bin? Soll ich mir jetzt vorstellen, wenn ich diesen Brief schreibe, indem ich euch die Wahrheit vorhalte? Wo bin ich mit euch dran? Ich sehe euch nicht. Ich weiß nicht, wie euch zumute ist, wenn ich hier schreibe. Ich weiß nicht um die Reaktion. Kann es sein, meine lieben Freunde, kann es sein, dass wenn ich diesen Brief so schreibe und euch die Wahrheit vorhalte, dass ihr euch von mir entfernt und ihr seid meine Feinde? Ist es schon so weit? Ich hoffe nicht, will er sagen. Er spricht wie eine Mutter, besorgt. Sie eifern nicht im Guten um euch. Sie sollen wissen, die Absicht dieser Gesetzeslehre ist nicht ehrlich, nicht echt, sondern sie wollen euch ausschließen. Entweder oder, entweder Jesus oder das Gesetz. Und wenn ihr jenen Leuten nachfolgt, dann seid ihr aus Christus ausgeschlossen. Das wollen die. Das heißt, Sie wollen euch ausschließen aus unserem Kreis, damit ihr ihnen nacheifert, um sie eifert. Aber gut ist es natürlich, in einer guten Sache alle Zeit eifrig zu sein. Die Liebe eifert nicht? Doch, schon so. Das ist nicht, was Paulus in 1. Korinther 13 meint. Es gibt ein Eifern, das gut ist. Liebe kann eifern in einem gesunden Sinne. Aber sie eifert nicht in einem falschen Sinne. Das ist, wovon Paulus in 1. Korinther 13 schreibt. Aber es ist gut, in einer guten Sache immer eifrig zu sein. Allerdings, nicht nur, wenn ich bei euch bin. Und wenn ich abwesend bin, dann geht ihr über zu der anderen Seite. Dann seid ihr Überläufer. Meine lieben Kinder, meine Kindlein, um die ich wieder Geburtswehen habe, da spricht die Mutter, bis Christus in euch gestaltet worden ist. Das ist das Ziel des Evangeliums, dass Christus Form annimmt. Sein Charakter. Wir sollen wie Jesus werden. Das ist ein Prozess. Bei der Wiedergeburt wurden wir im Keim wie Jesus, aber das muss jetzt wachsen. Wir sollen so heilig werden wie Jesus und wir sollen so liebevoll werden wie Jesus. Und Paulus ringt um diese Leute. Eine Mutter, die um ihr Kind Sorge trägt, kann gleichsam zum zweiten Mal dieselbe tiefe Intensität von Schmerzen haben, die sie bei der Geburt hatte, als sie das Kind auf die Welt brachte. In diesem Sinne spricht Paulus von Geburtswehen. Dieselbe Qualität von Schmerzen, damit das Kind doch gerät, ja. Der letzte Vers in diesem Teil. Aber ich wollte jetzt bei euch anwesend sein und meine Stimme wandeln wie eine Mutter. Ich möchte jetzt so sprechen, dass es ankommt. Das kann die Feder nicht. Die kennt diese Nuancen nicht. Die kann nur sachliche Wörter hinschreiben. Mit einigen Betonungen und so weiter. Aber wenn ich bei euch wäre, dann könnte die Körpersprache mitschwingen. Meine Blicke wären da, der Ton wäre da. Und das sind zusätzliche Kommunikationen zu Wörtern selbst. Oh, ich wünschte, ich könnte das tun, sagt Paulus. Weil ich nicht weiß, wie ich mit euch dran bin. Welch ein Mann, der ein Herz hatte wie eine Mutter. Gott gebe uns dieses Herz. Und mach uns zu solchen, die Paulus gern in den Galatern gesehen hätte. Bei den Galatern ist es offenbar anders geworden. Bei der nächsten Reise konnte er vorbeigehen, die Gemeinde stärken. Hat sich gelohnt gehabt, den Brief zu schreiben. Möge Gottes Wort auch heute das ausrichten, was Gott wollte. Wir beten zusammen. O Herr, wir danken dir für diesen neutestamentlichen Propheten, der sagen konnte, so spricht der Herr, der Gebieter, der verfügt über unsere Seelen. So ist es. Hilf uns, Herr, darauf zu achten, aber nicht nur deine Autorität anzunehmen, sondern auch deine Liebe und deine Hilfe und deine Sorge um uns anzuerkennen, schätzen zu wissen. Herr, mache uns innerlich reif, mehr dir ähnlich. Amen.